Ja, guten Abend auch von mir. Wir haben ja schon einige Zeit zusammen hier verbracht und viele Anliegen bewegt. Und mir kam eben so der Gedanke, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, das, was wir an Schwierigkeiten so einander mitteilen und mitbekommen, im Gebet abzugeben, ich glaube, wir wären alle nicht hier. Weil es ist ja schon manchmal eine ganz schöne Last, die wir einander so zumuten. Wir hören viel Schwierigkeiten, viel Schweres. Und wenn man das einfach alles wieder mit nach Hause schleppen würde, ich glaube, wir würden hier ein, zweimal hinkommen und dann nicht mehr. Das merke ich einfach. Menschen, die Gott nicht kennen, mit ihm nicht leben, bei ihm nicht ihr Herz ausschütten können, die wollen gar nicht Probleme hören, weil man hat genug eigene. Aber es tut so gut, einfach Dinge abzugeben, loszulassen und Freude zu erleben. Um Freude wird es auch in dem Bibeltext gehen, den wir heute miteinander auch so vorhaben durchzunehmen, haben auch in dem Lied eben gesungen. Und wenn man sich erstmal mit einem Thema so ein bisschen beschäftigt, dann merkt man auf einmal, wo das noch überall vorkommt. Wer schenkt ein frohes Herz, haben wir eben gesungen. Jesus, mein Gott und Herr. Lass uns die Bibel miteinander aufschlagen. Philipper Kapitel 3. Ich werde so des Zusammenhangs wegen den Text etwas länger lesen, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir ihn so in seiner vollen Länge auch durchnehmen, aber ich werde so die ersten, ich glaube, 14 Verse sind das so lesen, ja. Vielleicht kurz vorweg, wir haben in der Bibelarbeit vor einer Woche so dem Abschnitt, den wir durchgenommen haben, ein sehr praktischer Abschnitt, darüber nachgedacht, wie trifft ein Apostel Entscheidungen? Wie findet man zu guten geistlichen Entscheidungen? Da wurde viel abgewägt, das Wohl des anderen berücksichtigt und auch die Sehnsucht der Glaubensgeschwister berücksichtigt und gute Entscheidungen getroffen. Und auch so dieser Gedanke, wir beten immer wieder um Gesundheit, vielleicht auch hier. Christen haben kein Grundrecht auf Gesundheit. Das heißt über den Epaphroditus, er ist krank geworden, todkrank. Warum? Weil er sich für das Reich Gottes, für die Sache Gottes so eingesetzt hat. Deswegen kann es uns passieren, dass wir für den Herrn unterwegs sind. Und weil wir das sind, bekommen wir Schwierigkeiten. Das ist kein Widerspruch an sich. Aber Gott hat da auch wieder geholfen. Und daher einfach ein bisschen anknüpfend, so dieses Gebot der Freude oder der Gedanke der Freude kam ja auch in dem vorhergehenden Abschnitt durch, wo Paulus sagt, selbst wenn ich geopfert werde wie ein Trankopfer zu dem Brandopfer eures Glaubens und eures Dienstes, so freue ich mich. Er sagt, selbst wenn ich einen Preis zahle, und ich denke, dieses Bild von dem Trankopfer ist schon, wo er sagt, vielleicht werde ich bald sterben. Aber er sagt, selbst das ist zur Verherrlichung Gottes und es freut mich. Jemand, der sagen kann, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, dem nimmt man das ja auch ab, dass er das so meint, wie er das sagt. Aber lass uns jetzt zu dem Text kommen. Ich werde aus der Schlachter-Übersetzung lesen. Philipper, Kapitel 3, Abvers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Soweit der Text, den ich vorhatte zu lesen, aus dem Kapitel 3. Und nun zu den ersten Versen aus diesem Kapitel. Es heißt hier, und so fängt Paulus, ja, ich weiß nicht, ob einen neuen Gedanken an, aber zumindest die Anweisungen und das Thema um die Rücksendung von Timotheus und Epaphroditus und so weiter, das ist ja abgeschlossen im Kapitel vorher. Und jetzt schreibt er: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Dieses "im Übrigen" kommt in den anderen Briefen des Paulus oft vor, wo, ich sage jetzt mal, wo er zur Landung ansetzt. Da kommen dann noch Grüße und so manchmal Anweisungen oder so eine Art Zusammenfassung, und dann kommt der Schluss. Und hier wissen wir nicht warum, aber das hört sich auch so nach einem Schluss an, als wenn er das Ganze nochmal so auf den Punkt zusammenbringen will, aber dann spricht er noch ein ganz neues oder ein sehr breites Thema zumindest an und führt das hier nochmal am eigenen Beispiel oder am eigenen Zeugnis nochmal aus und hat ja sozusagen seine Biografie, wie Christus ihn errettet hat und was es für ihn heißt, hier nochmal so mit eingeflochten. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Ich habe mir die Frage gestellt, jetzt allein wenn wir den Philipperbrief mal zusammen so durchgehen oder überfliegen, vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht, das ist eine gute Übung, so ein Brief, der ist ja nicht lang, mal am Stück zu hören oder zu lesen oder vielleicht mehrmals zu lesen, und dann merkt man auf einmal so Wiederholungen, Zusammenhänge, vielleicht besser, als wenn man sich so sehr in einen Vers vertieft und dann vielleicht ein halbes Jahr braucht, bevor man so ein ganzes Buch erfasst hat. Anhand des Philipperbriefs, worüber freut Paulus sich? Wenn wir hineinschauen, ganz am Anfang, werden ein paar Verse einfach lesen, vielleicht können wir die auch einblenden. Oh nee, das können, doch, können wir schon. Philipper 1, Vers 4, da schreibt Paulus, oder ich lese ab Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Also, das klingt für mich, als wenn Paulus sagt, wenn ich bete, dann freue ich mich. Für euch zu beten ist für mich Freude. Wir sagen das ja oft, Gebet ist Arbeit und deswegen ist das auch so anstrengend und deswegen verlangt uns das auch so viel ab. Aber das ist nicht alles, das ist nicht die ganze Wahrheit. Paulus sagt hier, ich freue mich, für euch zu beten. Für euch zu beten, das tue ich mit Freuden. Das ist ein praktischer Bereich, wo wir sagen, so erlebt Paulus das, so lebt er oder erlebt er Freude im Herrn. Im selben Kapitel, der Vers 18, wir haben das schon mehrfach erwähnt, Philipperbrief, ein Brief aus der Gefangenschaft, wo man nicht unbedingt Freude erwarten würde, aber gerade da wird das immer und immer wieder zur Sprache gebracht und auch im Zeugnis oder auch auffordernd. In Vers 18 heißt es, wo es um die Verkündigung des Evangeliums geht, und es gibt Leute, die tun das mit schlechten Absichten, Paulus sagt, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Also das ist so eine Freude mit Garantie, scheint mir. Er sagt, ich freue mich und ich werde mich freuen. Also das ist ihm gewiss. Er sagt, und der Grund dafür ist, Christus wird verkündigt. Die Tatsache, Christus wird gepredigt. Und man muss sich vorstellen, einige tun das, damit er es schlecht hat. Er sitzt im Gefängnis und im Prinzip ist er, ja ich sag mal, die Person, die man mit Verkündigung des Christus in Verbindung bringt, schlechthin. Und wenn irgendwo über Christus gepredigt wird und irgendwo die Gegner darüber diskutieren, dann spricht man sofort über Paulus und da muss man ansetzen. Da ist die Wurzel, da fängt's an, da muss man härter dran gehen. Und er sagt, ich freue mich. Das ist ein Nachteil für mich, aber es geschieht. Christus wird verkündigt. Ich sitze hier im Gefängnis, quasi gebunden, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden, das wird verkündigt. Und er sagt, darüber freue ich mich. Und ich werde mich auch weiterhin freuen. Das ist die Freude des Paulus oder ein Inhalt seiner Freude. Kapitel 2, Vers 17, das ist jetzt so im Eildurchgang, sind ja Verse, die wir alle schon mal hier auch so gelesen haben. Ein ja, letztes Mal zitierter Vers. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und dann hängt er noch das Gebot da dran und sagt, gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Also Paulus freut sich, wenn er zur Glaubensstärkung und zur Glaubensförderung der Gemeinde beitragen kann. Ein Zusatz, dieses Trankopfer zu dem Gottesdienst der Gemeinde. Und selbst wenn es für ihn dann auch bedeuten würde, dass er sein Leben dafür hergibt. Und er sagt ja auch im Prinzip, weiß ich nicht, was mir lieber wäre, abzuscheiden und beim Herrn zu sein, das reizt mich, ich sage es jetzt mit eigenen Worten. Aber dann sagt er, wahrscheinlich werde ich noch bleiben, weil es gibt noch viel zu tun für mich. Aber er sagt, so oder so, es ist mir eine Freude, zur Verherrlichung Gottes zu leben, mein Leben für ihn aufzugeben. Und dabei erlebt er Freude. Es ist ganz interessant. Ich denke, wir hören das oft, ob in der Arbeitswelt oder auch in Gemeinde, in christlicher Verkündigung. Man muss aufpassen, Burnout ist so eine Sache, die ist gefährlich. Die kann einen treffen, wenn man zu viel macht, wenn man sich zu sehr verausgabt. Und oft werden auch uns Beispiele vor Augen geführt, wo Menschen sich für die Sache des Herrn derart eingesetzt haben und sie sind ausgebrannt. Sie haben keinen Antrieb mehr und so weiter. Hier sagt Paulus, dass er sich freut, sich für Christus aufzuwenden. Das hat nichts Selbstzerstörerisches an sich, aber es ist eine Freude für ihn, sich für die Sache Gottes aufzureiben. Und er ist nicht zimperlich mit sich selbst, es ist Freude für ihn. Es ist nicht diese Angst, zu kurz zu kommen, sondern er tut es mit Freude. Und vielleicht ist das auch gleichsam ein Indikator für uns, für jeden Diener Christi, wenn ich merke, ich diene dem Herrn mit Freuden. Ja, es ist hart, ja, es ist anstrengend, ja, es kostet seinen Preis, aber ich habe Freude dabei. Wenn diese Freude nicht mehr da ist und das über einen langen Zeitraum, natürlich gibt es Durststrecken, aber wenn die Freude uns verloren gegangen ist, dann denke ich, ist es nicht ungefährlich und wir werden bestimmt, sind nicht weit davon entfernt, irgendwie auszubrennen. Aber mit Freude dem Herrn zu dienen, das kann viel kosten. Aber das ist ein Schutz auch, das möchte ich hier so ableiten, das ist ein Schutz auch, um auszubrennen. Paulus jedenfalls freut sich so dem Herrn und der seiner Gemeinde, seinen Leuten zu dienen. Ja, noch ein letztes, was wir auch so direkt aus dem Philipperbrief entnehmen können und das ist jetzt ein Vers, den wir noch vorhaben durchzunehmen. Das ist Kapitel 4, Vers 10. Da blickt er zurück und sagt, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt um für mich sorgen zu können. Ihr habt doch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Also der Zusammenhang oder der Kontext ist hier, die Gemeinde in Philippi hat Geld gesammelt und hat dieses jetzt überbracht oder überbringen lassen und hat Paulus damit gestärkt und unterstützt. Ein irren Missionar einfach mit Spenden unterstützt. Und Paulus sagt, ich freue mich für euch. Paulus freut sich an der Frucht und an dem geistlichen Wachstum der Gemeinde. Er erklärt das noch und sagt, nicht deswegen, weil ich das so brauchte. Und er sagt dann ja auch und erklärt, ich kann auch zurechtkommen, wenn nichts da ist. Ich habe das gelernt, mit wenig, mit viel, reich und arm zu sein, hungrig, satt zu sein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Aus diesem Zusammenhang kommt ja dieser Vers. Aber er sagt, ich freue mich einfach zu sehen, dass bei euch dieses Verlangen da war, dass ihr das machen konntet und dass ihr das getan habt. Das heißt, ich freue mich dafür, dass ihr wächst, dass ihr dem Herrn etwas geben wolltet. Und das ist meine Freude. Und ich finde das so vorbildlich, wenn man das hier so sieht, diese unterschiedlichen Aspekte der Freude, die Paulus so beschreibt. Sie haben im Prinzip kein einziges Mal mit ihm selbst etwas zu tun. Jedes Mal hat das was mit der Gemeinde, mit der Sache des Herrn zu tun. Und mir scheint, das ist wahrscheinlich auch so ein Schlüssel dafür, Freude im Herrn. Er sucht sie nicht in sich selbst, in den Umständen seines Lebens, sondern in dem Herrn, in der Sache des Herrn. Ich würde uns jetzt einfach mal fragen wollen, vielleicht kannst du das so zeugnishaft hier weitergeben, ganz kurz. Wie sieht Freude im Herrn praktisch aus? Wann hast du dich das letzte Mal so richtig im Herrn gefreut? Kannst du dich daran erinnern? Und wie sah das aus? Das ist jetzt nicht eine Frage, um jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen. Einfach, wann war das, wo du sagst, ja, das denke ich, war so eine Freude im Herrn. Und was hat dazu geführt vielleicht? Ja? Also ich gehe fest davon aus, dass wir solche Erfahrungen kennen. Weil im Herrn zu sein und keine Freude zu erleben, ist, glaube ich, nicht möglich. Weil Freude eine Frucht des Geistes ist. Etwas, was aus der Gemeinschaft oder in der Nähe Gottes entsteht und herauswächst. Ja, man hört förmlich den Kampf in jedem innerlich. Und Alex hat eröffnet, ja. Okay, bitteschön.
Ja, wahrscheinlich geht es den vielen so dabei. Ich dachte so, wann war dieser Augenblick, vielleicht jetzt so vor kurzem oder so, aber ich musste jetzt, merke ich, nicht lange darüber nachdenken, aber so letzten Sonntag, als wir hier so zusammensaßen und ja so, ich glaube, Natalia, du bist ja hier, genau. Und als ich hier vorne stand und wenn Menschen erzählen und sagen, ja, Jesus, ich habe Jesus gefunden. Und ich weiß, dass es innerlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist so, ja, dieses, das Herz springt einem innerlich. Da kommt so eine Freude und das ist ja keine Freude, die um mich geht. Die geht es ja gar nicht um mich. Aber irgendwie ist die Freude innerlich. Man freut sich für den anderen, aber auch im Herrn. Ja, so, dass Menschen plötzlich diesen Weg zu Jesus finden und ja, zur Familie Gottes finden, zurückfinden, so. Da merke ich, das ist für mich so Freude im Herrn unter anderem auch.
Vielleicht können wir gleich noch mal so eine Schweigeminute einlegen, wo jeder mit sich den Kampf ausfechtet. Ich frage mich immer wieder bei diesen Themen, wie können wir diesem Gebot nachkommen, weil es ist ein Gebot. Freut euch im Herrn. Lina, bitteschön, du darfst einfach durchkommen.
Für mich war das, als unser Papa heimgegangen ist, weil viele haben gebetet und auf einmal hat er ausgeatmet. Ich habe dann gedankt, Jesus, der ist jetzt bei dir. Und das war mit Tränen, aber wirklich Freude im Herzen. Danke.
Mit Tränen und Freude. Ja, das ist kein Widerspruch.
Mir geht es auch immer so, wenn man sieht, wie Menschen zu Jesus finden. Das ist für mich irgendwo immer so eine Freude, so eine besondere Freude, die einem selber ja irgendwo, ja, als ob nichts angeht, aber wo man sich für andere Menschen einfach freut, dass sie den Herrn gefunden haben. So wie Alex das eben sagte. Und bei mir ist das ganz praktisch so gewesen, als ich selber Jungscharleiter war, über mehrere Jahre, wo man wirklich die Teens über 5 Jahre begleitet hat und durfte auch. Und irgendwann mal standen die halt hier vorne und ließen sich taufen, erzählten ihr Zeugnis, ihr Glaubenszeugnis und machten so diese Sache nochmal fest mit dem Herrn. Und ich saß teilweise in den Reihen und ich musste auch irgendwie fast weinen. Weil mich das einfach so gepackt hat, weil mich das so gefreut hat. Und dann konnte ich sagen, wow, das ist echte Freude, die ich so im Herrn verspüre. Zu sehen, wie Menschen, auch junge Menschen, wirklich ihr Leben geben für Jesus. Und das ist für mich absolute Freude im Herrn.
Ja, danke.
Ja, gekämpft und gekämpft und doch irgendwie noch vorne gekommen. Bei mir war es so, diese jungen Leute, jetzt sind hier auch so viele junge Leute, wie ich letztes Mal die ganze Schar hier vorne sah, ich musste mich so beherrschen, dass mich nicht zu Tränen kam. Ich war so froh. Ich habe so gedacht, wenn du zum Beispiel, wenn du auf der Platte bist, das ist sowas Kaputtes, sowas Trauriges. Und hier ist so eine Freude, so ordentlich angezogen, so vernünftig, so eine schöne Lieder singen. Und so viele Leute, so eine Junge. Und irgendwo, als ob ich dann stolz wäre. Ich weiß nicht. Und da sage ich so, wir beten ja alle. Und jetzt steht so eine Armee. Die sind nicht da auf der Platte, die sind hier. Die tun deinen Namen verherrlichen. Das sind alles junge Leute, haben so eine Begabungen. Und ich war so froh innerlich. Ich war schon sehr lange nicht so froh. Ich danke euch.
Ja, so, ich will an der Stelle einfach ermutigen, sagen, da wo so ein Kampf angefangen hat, das muss jetzt hier nicht beendet sein, auf dem Weg nach Hause oder am Tisch, erzählt diese guten Zeugnisse über die Freude im Herrn, wie das praktisch sich anfühlt und erleben lässt. So, zu der Frage zurück, die ich eben schon gestellt habe, wie können wir diesem Gebot nachkommen? Ganz praktisch. Man kann sich das quasi auch schlecht vorstellen. Freude verbinden wir doch mit Gefühlen, mit Emotionen. Und wie kann man seinen Gefühlen gebieten? Wie kann man ihnen gebieten lassen und sagen, jetzt per Knopfdruck, freudig. Ja, schwierig. Ja, also diese unbeschwerte Freude, wenn ein Kind etwas bekommt, das wissen wir, wie das aussieht. Aber wenn man selbst merkt, man ist traurig, man ist niedergeschlagen, jetzt liest man dieses Gebot und vielleicht geht es manch einem so und du hast so große Kämpfe und sagst, ja, wie soll ich das anstellen? Ich weiß, es ist das Wort Gottes, aber mir ist gerade gar nicht, aber wirklich gar nicht nach Freude. Und mir scheint diese, doch, dass die Bibel uns einen guten Weg zeigt, dass sie uns nicht in unseren Emotionen einfach übersieht und irgendwie zerbricht und zu etwas zwingt, was nicht da ist. Ich denke, dass dieses veränderte Denken, diese Erneuerung des Sinnes, letzten Sonntag hat Johann über diesen Text gepredigt, Römer 12, Vers 2 unter anderem, da heißt es, dass wir erneuert werden sollen in unserem Denken, in unserem Sinnen. Und das ist auch das, was Gott macht. So diese Tatsache, sich an der Freude, am Glück, am Leben, was entstanden ist, des anderen freuen zu können, da muss man sich noch nicht mal für zwingen, das ist dann da. Das ist doch dieses veränderte Herz, das veränderte Denken. Und was mir auch Mut gemacht hat, ist, ich war sehr überrascht über die, oder erfreut über die Tageslosung von heute. Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil, sagt Habakuk. Es ist einer, der viel Leid gesehen hat und der zu Gott bittet und sagt, wann wird das endlich aufhören? Wann wirst du endlich eingreifen? Und dann antwortet Gott ihm, und zwar nicht so, dass er die Umstände verändert, sondern er sagt zu ihm, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht aus den schönen Umständen heraus wird sein Leben und seine Freude sein, sondern aus der Tatsache, aus der Beziehung zu seinem Schöpfer, aus Gott allein. Und so sagt er dann zu sich selbst, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Man kann sich, glaube ich, zur Freude entscheiden. Das klingt vielleicht etwas, wo wir sagen, das geht gar nicht. Aber das scheint mir so richtig zu sein, wenn ich das so lese. Auch so eine Aussage von einem Propheten Habakuk. Über Gott nachzudenken, die Freude im Herrn oder Gott selbst auch anzuschauen. Wir können vielleicht nicht sagen, ich drücke einen Knopf und jetzt bin ich fröhlich und dann drücke ich wieder und bin ich es nicht. Oder andere drücken den meistens. Aber das so nicht, aber dass ich meine Gedanken auf etwas lenken kann. Dass ich sagen kann, ich entscheide mich jetzt darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen. Es heißt in einem etwas anderen Zusammenhang, aber im 2. Korinther 10, Vers 5 heißt es, dass wir die Gedanken gefangen nehmen können unter den Gehorsam Christi. Das gibt vieles, was sich dagegen erhebt, gegen Christus, gegen die Freude am Herrn auch. Es gibt viele Gegner dieser Freude im Herrn. Aber das alles können wir unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen. Das muss uns nicht steuern. Das heißt, Gott gibt uns diesen Weg und auch die Möglichkeit, Freude in ihm zu erleben. Und ich will nicht sagen, du hast es in der Hand. Es gibt ja auch diese Philosophie oder Psychologie, so die Kraft des positiven Denkens und muss jeden Tag ungefähr eine Minute lachen und das wirkt sich positiv aus auf alles Mögliche. Das will ich hier überhaupt nicht ansprechen. Aber über Gott und über sein Reich, über ihn nachzudenken, das wird in uns schon einen großen Unterschied machen. Worauf sind wir fixiert und was ist das der Gegenstand unseres Betrachtens? Weil ich davon überzeugt bin und weil die Bibel das auch so sagt, die Freude ist eine Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Deswegen ist es das, was Gott schenkt. Aber halt, ich weiß nicht, ich denke, wir brauchen halt auch diese Zeit mit ihm. Weil es eine Frucht des Geistes ist, sagt Paulus auch an die Galater, wandelt im Geist. Das heißt, leb mit Gott. Verbring mit ihm dein Leben, dein Alltag. Dann ist das, was er in dir wirkt. Das ist nicht etwas, was wir aus uns herauspressen durch positives Denken. Es ist eine Frucht des Geistes. Aber lassen wir Gott und seinem Geist in unserem Leben viel Freiraum, dann wird diese Frucht ja auch entstehen und wird wachsen. Das war vielleicht ein sehr ausführlicher Exkurs über das Thema Freude. Und man könnte hier sicherlich auch noch viel tiefer einsteigen. Paulus sagt hier weiter und sagt, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Jetzt wissen wir nicht ganz genau, worauf er das bezieht. Bezieht es vielleicht sich sogar auf das, was er gleich sagt? Oder ist es, was auch sehr naheliegend ist, ist es einfach, freut euch in dem Herrn. Und ich wiederhole das und sage immer wieder dasselbe. Nicht, weil ich vergessen habe, dass ich es schon mal gesagt habe, sondern es muss euch gewiss machen. Es ist etwas, was richtig und gut ist. Es kann aber auch bedeuten, oder zumindest ist es kein falscher Gedanke, dass diese Übung, sich im Herrn zu freuen, uns gewiss und fest macht. Dass wir wissen, was uns geschenkt worden ist. Freude ist ja eine Reaktion eines, der beschenkt worden ist. Jemand, der weiß, was er bekommen hat. Was ihm an Gnade geschenkt worden ist, da ist Freude da. Wenn er hier so den Vers 2 wenn er hier dann auf einmal so über so eine starke Warnung spricht, habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung, dann stutzen wir erstmal und denken, Moment, das ging doch gerade um Freude und das Gebot, sich im Herrn zu freuen. Und jetzt kommt so eine Warnung und man hat das Gefühl, jetzt fängt was ganz Neues an. Und man fragt sich vielleicht auf den ersten Blick, was hat der eine Vers oder der eine Gedanke mit dem anderen zu tun? Gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Und mir scheint schon, dass es den gibt und dass der sehr wohl da ist, nur nicht vielleicht auf den ersten Blick so zu erkennen. Es gibt nämlich Dinge und Anlässe, die die Freude im Herrn stören und zerstören. Und derjenige, der sich über das Heil in Christus, über die Gnade freut, wie gesagt, die Reaktion eines Beschenkten, der steht in der Gefahr, das zu verlieren, wenn er auf einmal dahin kommt, zu sagen, ich muss mir ja auch noch was verdienen. Ich muss mir was erarbeiten. Jemand, der sich einfach unbeschwert freuen kann, ist jemand, der dankbar annimmt, was ihm geschenkt wird. Aber jemand, der eigene Leistung bringt, der auf Fleisch vertraut, so lesen wir das nachher in Vers 3, der ist nicht jemand, der sich freut. Es ist höchstens jemand, der sich mit etwas brüstet und etwas vorzuweisen hat. Und daher denke ich, ist dieser Zusammenhang schon gegeben. Der Mensch, der sich über das Heil Gottes freut, weil es ihm in Gnaden zugesprochen worden ist. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite zeigt er hier Menschen auf, die auf Fleisch ihr Vertrauen setzen, auf ihre Leistung, auf ihre Religiosität. Dann gibt es nämlich keinen Grund mehr zur Freude, dann gibt es höchstens noch Grund zu prahlen und stolz zu sein. Und es scheinen hier, wie mir scheint, es scheinen die zwei Gegensätze zu sein. Freude und Stolz oder Prahlerei. Wir kennen das eher anders aus dem ganz natürlichen Alltag, dass wir sagen, Stolz und Demut, das sind die beiden Gegensätze. Aber wenn wir das so in diesem ganzen Kontext sehen und im Kapitel 2 haben wir das ja so noch vielleicht gut in Erinnerung, wo Paulus sagt, wir sollen so gesinnt sein, wie Christus Jesus es war. Und dann zeigt er auf, wie er sich gedemütigt hat und so weiter. Und ich denke, dass das schon viel mit Freude zusammenhängt. Jemand, der demütig ist, kann sich viel, viel einfacher freuen. Jemand, der stolz ist, tut sich schwer mit Freude. Ist uns das schon mal aufgefallen, wenn wir jemanden sehen, der sich ausgelassen freut wie ein Kind, dass er schon mal komisch angeguckt wird, was hat der denn? Das ist ja cool. So benimmt man sich doch nicht. Das schreiben wir eher so Leuten zu, die geistig nicht so auf der Höhe sind, vielleicht Menschen mit Behinderung, die können sich über alles Mögliche freuen und denen nehmen wir das nicht übel. Aber wenn sich auf einmal ein erwachsener Mensch über Schnee freut und springt, und dann wird er schon seltsam angeguckt, nicht wahr? Man ist so vernünftig und man hat ja auch einen gewissen Stolz. Wir sehen manchmal Freude als eine Art Schwäche an. Und ich denke, dass es schon Zusammenhang hat. Jemand, der sich nicht so stolz ist, hat die Freiheit, sich über so vieles zu freuen. Der hat nichts vorzuweisen. Er weiß, es ist ihm alles geschenkt. Und so ist jemand, der sich demütigt, nicht zu stolz, sich beschenken zu lassen, gerade von Gott, und pocht nicht auf seine eigene Leistung, sondern nimmt es dankbar an und erlebt Freude. Freude im Herrn. Vielleicht ist in diesem Textzusammenhang auch noch wichtig, dass wir uns die Frage stellen, warum benutzt Paulus solch scharfe Worte? Warum so eine heftige Warnung? Also so sprechen wir ja einander nicht an oder reden auch nicht über andere Leute, dass wir sagen, pass auf die Hunde. Er spricht ja eine Personengruppe an oder er meint eine Personengruppe und spricht sie mit diesen drei Dingen an, sagt, das sind Hunde, das sind böse Arbeiter, das sind die aus der Zerschneidung. Und das sind heftige Warnungen. Aber wenn wir verstehen, vielleicht aus welchem Kontext das kommt. Man muss dazu sagen, die Juden haben sehr abfällig teilweise auf die Heiden mit so geblickt, das sind die Hunde. Wir wissen das sogar, und das wirft vielleicht auch über uns Fragen auf, wo die kananäische Frau, glaube ich, ist es, kommt zu Jesus und will geheilt werden oder will, dass ihre Tochter geheilt wird. Und da sagt Jesus, und es scheint vielleicht sogar, um seinen Jüngern etwas zu lehren, soll man den Kindern das Brot wegnehmen und das den Hunden vorwerfen? Und dann sagt diese Frau ja einen Satz, sie schreckt das ja noch nicht mal ab, sie sagt, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch fallen. Und Jesus lobt oder hebt ihren Glauben hervor und sagt, so ein Glauben, und diese Tochter wird geheilt. Also, und hier, denke ich, spricht Paulus ja über die Juden und nicht allgemein, scheint mir, über Juden, sondern gerade die, die versucht haben, zu denen, die Jesus angenommen haben, die das Heil geschenkt bekommen haben, die diese Freude der Sündenvergebung empfangen haben, denen noch etwas aufzuerlegen, zu sagen, ihr müsst euch aber beschneiden lassen. In Apostelgeschichte 15, das ist vielleicht ein Kapitel für zu Hause, ich hatte vor, das eigentlich ganz zu lesen, aber das wird den zeitlichen Rahmen sprengen. Da können wir uns das nachlesen. Da, wo Gemeinden gegründet sind, Heiden kommen zum Glauben und bekennen sich zu Christus, nehmen das Heil an, und da reisen Juden hinterher und sagen, es ist gut, dass ihr Christus angenommen habt. Und sie nehmen ihnen das gar nicht weg. Sie sagen, aber ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst das mosaische Gesetz halten, damit ihr das Heil völlig habt. Und das gibt da ja richtigen Zoff, will ich mal sagen. Es gibt ein Apostelkonzil. Also Paulus und Barnabas werden zitiert nach Jerusalem. Da, wo die Jerusalemer Gemeinde ist, da sind die geistlichen Größen, Jakobus, Petrus, Johannes. Und da wird viel diskutiert und viel geredet. Und da werden Worte aus dem Alten Testament zitiert. Und am Ende kommt ein Beschluss raus. Und es heißt, wir werden denen das nicht auferlegen. Sie müssen sich nicht beschneiden lassen und begründen das auf dem Wort Gottes. Und später schreibt Paulus einen Brief an die Galater. Und auch wenn wir den lesen würden, da merken wir, wie scharf er dafür eintritt und wie konsequent er ist, wenn es darum geht, gerettet allein durch Gnade. Und er sagt, dieses Geschenk Gottes dürfen wir nicht schmälern mit menschlicher Leistung, mit ich muss aber noch dem was beisteuern. Ob es das Halten von den Gesetzes, von dem die Bibel sagt, es hatte die Funktion, uns zu zeigen, uns Menschen deutlich zu machen, wie verloren wir sind und dass wir einen Erlöser brauchen. Wenn man über diesen Weg noch dazu nehmen möchte, Christus und. Im Vers 3 wird das hier so deutlich, es heißt, er sagt, wir sind die Beschneidung. Er macht deutlich, dass es nicht ein äußeres Ritual ist, was einen Menschen zum Eigentum, zum Volk Gottes macht, Gott gefällig macht, sondern der erlöste Mensch, die Beschneidung des Herzens, sagt er auch an anderer Stelle. Er sagt, die wir Gott im Geist dienen. Und hier stellt er diese Dinge gegenüber und sagt, im Geist Gott dienen oder auf Fleisch vertrauen. Und ich denke, dass das die größten Gegensätze sind, die hier zueinander geführt werden. Dass er sagt, auf Fleisch vertrauen, das heißt, der Mensch erarbeitet sich etwas, eine eigene Gerechtigkeit, darüber spricht er später selbst, oder aber die Gerechtigkeit, die von Gott geschenkt ist, durch Glauben, aus Glauben. Und weil dieses so gegeneinander steht, gebraucht er so scharfe Worte gegen Menschen, die dieses versuchen hier reinzubringen, die das Geistliche versuchen mit Fleischlichem zu Ende zu bringen oder auszufüllen und zusammenzumischen. Und ich weiß nicht, wo wir als Gemeinde, wo wir als erlöste Kinder Gottes das so direkt auch erleben. Aber es wird immer Bestrebungen geben, uns von der völligen Gnade Gottes wegzuführen. Das ist auch in uns tief verankert. Wir wollen gerne etwas vorweisen. Und manchmal scheint mir, dass in mir selbst sogar der Wunsch nach Heiligung davon motiviert ist. Ich will nicht wieder angekrochen kommen und bekennen und sagen, ich habe versagt. sei mir Sünder gnädig. Ich will endlich mal aufrecht stehen und sagen, hier bin ich und alles ist okay. Ich danke dir für diesen schönen Tag und dafür, dass ich nicht so sündig bin. Das wollen wir so gerne. Und selbst wenn wir, so wie Paulus das sagt, dem Fleisch nach oder so wie die anderen ihn wahrscheinlich auch einschätzen würden, nach dem Gesetz untadelig sind, selbst dann ist es immer noch die eigene Gerechtigkeit, die vor Gott nicht gilt, die Fleisch ist und nicht Geist. In Jesaja 31, Vers 3, das ist so, wo das so sehr deutlich auch zueinander gebracht wird, dieses Fleisch zu dem Menschlichen und Geist zu dem Göttlichen, da heißt es, Jesaja 31, Vers 3, denn die Ägypter sind Menschen und nicht Gott, und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Ja, Menschen sind Fleisch und Geist, das ist das, was Gott ist. Und hier heißt es, wir, die wir im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wo haben wir die Gelegenheiten oder vielleicht die Versuchung, auf Fleisch zu vertrauen? Wo haben wir die Situationen, wo wir vielleicht doch irgendwie gerne uns brüsten würden und sagen, wir und ich und meine Abstammung und meine Familie und meine Vorfahren oder schon so viele Generationen, wir haben manchmal das so in uns und nicht nur manchmal, das steckt tief in uns, wir wollen etwas sein. Paulus sagt, das habe ich alles dran gegeben und wir werden sein Vorbild uns anschauen bei der nächsten Bibelarbeit und sein Zeugnis. Lass uns in Christus uns rühmen. Die Freude, zu ihm zu gehören. Einfach die Tatsache, ich darf in Jesus sein, darf seine Gnade haben. Und ich denke, das ist eine der Erfahrungen, die ich auch so bezeugen kann, die viele bezeugen können. Wenn ich meine Sünden erstmal bei Jesus wieder alle abgeladen habe, dann kehrt wieder Freude ein. Das ist die Freude über das Geschenk der Vergebung. Und da muss ich mich auch nicht zu zwingen, das schenkt der Herr. Das muss man sich auch nicht einbilden. Ich wünsche uns Gottes Segen und dass wir lernen, unsere Gedanken auf Christus zu lenken und zu richten, damit wir ihm gehorchend Freude im Herrn erleben. Amen. Ich würde gerne noch beten mit uns. Lass uns dazu aufstehen. Unser Vater, wir danken dir, dass du gut bist und dass du in dieser deiner Güte uns auch gute Gaben gibst. Danke vor allen Dingen für Jesus Christus, für das Geschenk des Glaubens, für das Geschenk der Erlösung. Du gibst uns so viel Freude und so viel Anlass, uns in dir zu freuen. Danke, Herr, dass diese Freude in dir alle Umstände und alle Schwierigkeiten des Alltags überwiegt und überdauert. Herr, hilf uns, in unserem Sein, in unserem Alltag, in unserem alltäglichen Glauben mit dir zu wandeln, mit dir zu leben. Herr, dass es nicht etwas ist, was so ganz unnatürlich und fremd ist. Da ist unser Leben und da ist der Glaube. Sondern dass es unser Alltag ist, mit dir zu leben, dem Vertrauen zu dir, zu erleben, wie du uns Freude schenkst. Danke, dass du uns so reich beschenkt hast und bewahre uns davor, dass wir dem etwas versuchen hinzuzufügen. Dass wir mit unserer Enthaltsamkeit oder mit unserer Freiheit oder mit unserer Art und Weise, dir oder anderen zu dienen, irgendwie versuchen, uns ein Denkmal zu setzen. Bewahre uns davor und zerstöre das, Herr, damit wir nur auf deine Gnade gestützt uns rühmen und in dir diese tiefe Freude erleben. Danke, dass du sie uns schenkst. Amen. Ich wünsche uns Gottes Segen. Auf Wiedersehen.